Und ich möchte euch einfach heute Abend oder spät Nachmittag sagen, so wie Josua kein Mose war, bin ich kein Kevin Matthews. Ich bin auch kein Benny Hinn und ich bin kein Reinhard Bonnke. Und so wie Josua eine eigene Salbung hatte, so habe ich eine eigene Salbung für den Dienst. Und ich sage das einfach am Anfang der Konferenz ganz klar, auch wenn ich Kevins Part übernehme, werde ich ihn nicht kopieren. Noch seine Salbung. Denn das kann ich nicht. Ich kann nur das tun, was der Herr mir gegeben hat. Und die anderen werden auch das tun, was der Herr ihnen gegeben hat. Und ich weiß, dass Gott mit den anderen Sprechern und mit mir sein wird, um seinen Namen groß zu machen. Und das ist das Großartige, dass Gott sagt, ich werde deinen Namen groß machen. So, wir müssen uns nicht bemühen um die Ehre von Menschen, um die Anerkennung von Menschen. Ich ruhe mit dem, was ich mache, völlig im Herrn. Und deswegen bin ich überzeugt, dass diese Konferenz nicht nur eine nette Konferenz wird, die wir halt aus Verlegenheit halt durchziehen, sondern es ist ein Ort, an dem der Herr mit uns in neues Land durchbrechen will. So wie Josua in neues Land durchgebrochen ist. Und ein Land, das kann ich euch sagen, das größer und herrlicher ist, als das, in dem wir im Moment leben. Und ich meine damit die Umstände unseres geistlichen Lebens. Viele leben immer noch in der Sklaverei ihres Fleisches, der Furcht, der Minderwertigkeit und vielerlei persönlichen Mängeln, auch Menschen hier im Raum. Und Jesus möchte uns ein Leben der Freiheit, des Sieges und der Ruhe geben. Und dieses Leben beinhaltet natürlich auch Zeichen, Wunder, Gesundheit und Versorgung für jeden von euch. Aber ich habe mir, als ich mich vorbereitet habe, eine Frage gestellt, die sehr oft im Kontext bei Heilungen oder Heilungskonferenzen gar nicht auftaucht. Ich muss sagen, unsere Idee war auch hier nicht eine klassische Heilungskonferenz mit dem großen Mega-Heiler, der seine Hände ausstreckt, bum, 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 und dann werden hier die Kranken geheilt. Kevin Matthews hat einen sehr anderen Heilungsdienst als die meisten. Aber ich möchte uns eine provozierende Frage stellen. Wofür wollen wir gesund werden, seelisch und körperlich? Wofür möchten wir gesegnet werden, geistig und materiell? Wofür möchten wir gesalbt sein im Dienst und im Glauben? Stell dir vor, du bist krank und bist gesund geworden. Stell dir vor, du warst nicht gesegnet und bist gesegnet worden. Stell dir vor, du warst nicht gesalbt und jetzt bist du gesalbt. Und jetzt möchte ich die Frage stellen, was kommt danach? Was kommt danach? Was tust du, wenn du es hast? Sagst du, naja, das werde ich dann schon sehen. Warten wir erst mal ab. Können wir mal Johannes 6, 26, 27 auf dem Screen haben. Das ist ein sehr, sehr interessanter Vers, der sehr viel damit zu tun hat. Jesus antwortete ihnen, dem Volk, ich weiß, weshalb ihr zu mir kommt. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr glaubt, dass Gott mich geschickt hat. Denkt doch nicht immer nur an das, was ihr zum täglichen Leben braucht. Im Gegenteil, setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die euch das ewige Leben bringt. Und nur der Menschensohn kann sie euch geben, denn Gott der Vater hat ihn dazu bestimmt. Es war die Zeit, Jesus hatte einen Tag vorher die Bergpredigt oder wie man das nennt, gehalten und er hatte 6000 und mehr Menschen mit Brot versorgt. Und die Leute waren so begeistert von diesem Wunder, dass sie ihn zum König erheben wollten. Jesus entflieht, er geht alleine über den See und er kommt in die Stadt und die Leute rennen ihm nach, sie finden ihn. Und das Interessante ist, Jesus lässt sich nicht beeindrucken von dieser scheinbaren Sympathiekundgebung. Oh wow, schau mal, wie mir die Massen nachlaufen. Er sieht eigentlich die Irrleitung, die Fehlleitung in den Herzen der Menschen. Und das ist so ein großes Problem. So viele Prediger sind so dankbar, wenn ihnen die Massen nachlaufen, weil sie sich letzten Endes davon ernähren, mein Dienst zieht viele Leute an. Ja, mein lieber Freund, ist das alles? Was kommt danach? Was machst du mit den Menschen? Du hast eine Aufgabe mit den Menschen. Die Menschen dienen nicht dir und deinen Selbstgefälligkeiten. Und Jesus dachte hier ganz anders. Er sieht in die Herzen der Menschen hinein und er macht ein erschütterndes Statement. Er sagt, ich weiß, warum ihr kommt. Ihr kommt nur wegen den Zeichen, wegen den Wundern. Ihr seid satt geworden. Ihr habt euren Bauch gefüllt. Ich kann ja verstehen, dass Hunger wehtut. Ich kann verstehen, dass viele von euch arm sind. Aber was Jesus sagen möchte, hey, das ist nicht alles. Und mein Reich ist nicht dazu da, euch nur den Bauch zu füllen, den Leib voll zu machen. Denkt doch nicht immer nur an das, was ihr zum täglichen Leben braucht. Und ich denke, ohne die Schrift zu verdrehen, kann man diesen Satz auch auf die Suche nach Heilung übertragen. Viele Menschen suchen Heilung, aber sie haben keine Vision für ihr Leben. Was kommt danach? Hast du eine Vision für dein geistliches Leben danach? Gibt es eine Vision größer als Heilung in deinem geistlichen Leben? Oder ist das das Ende deines Horizontes? Und wenn das der Fall ist, dann lebst du zu kurz. Da ist so viel mehr und du bist zu so viel mehr berufen und geboren worden, als hier nur zu überleben, um dann irgendwie in den Himmel zu kommen, von dem du nur so vage Vorstellungen hast. Und es ist erschütternd. Die meisten Christen leben so. Wir haben heute beim Mittagessen hatte ich mit Robert einen Austausch darüber. Ich habe eine Predigtserie gemacht, mal über die Ewigkeit in unserem Herzen. Da ging es um die Ewigkeit. Die wenigsten Christen machen sich Gedanken über die Ewigkeit. Überleg doch mal, du lebst hier, sagt der Psalmist, vielleicht 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Ich bin jetzt 49, werde 50 nächstes Jahr. Und manchmal denke ich, wo ist das Leben geblieben? Und wer älter ist, weiß das, das geht noch viel schneller vorbei. Das Leben ist eigentlich wirklich ein Hauch, ein Lidschlag. Aber danach kommt eine Zeitspanne, wenn wir das wirklich glauben, die wird die Ewigkeit genannt. Du wirst ewig leben. Versuch dir mal das vorzustellen. Ewig. Ohne Ende. Die meisten kriegen da schon irgendwie ein merkwürdiges Gefühl im Kopf. Du wirst ewig leben. Das ist das Leben, für das du zubereitet wirst. Und die wenigsten von uns machen sich über dieses Leben Gedanken. Wir denken, ach ja, naja, wir werden irgendwie kommen in den Himmel, mal sehen, was dann da los ist. Der Herr Jesus, der wird es schon recht machen und da mache ich mir jetzt mal gar keinen Stress drum. Aber wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann ist es ein extrem wichtiger Ort und an diesem Ort, wir werden das noch im Laufe der Konferenz hören, finden sehr interessante Unterscheidungen statt. Es kommt nämlich nicht darauf an, wie du dort ankommst als Christ. Es gibt sehr wohl Unterschiede, wie du ankommst. Es ist die Rede vom Lohn und keinem Lohn und verlorenem Lohn. Und das sind Dinge, die sind überaus ernst. Und die Frage in Bezug auf Heilung ist die, Heilung ist wichtig. Es ist ein wichtiges Gut. Und Gott möchte es dir schenken. Aber es ist nicht das wichtigste Gut. Auch wenn sich das krass anhört. Da gibt es etwas darüber hinaus, das wichtiger ist. Und darum sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch all das andere zufallen. Denkt doch nicht immer nur an das, was ihr zum täglichen Leben braucht. Im Gegenteil, setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die euch das ewige Leben bringt. Nur der Menschensohn kann sie euch geben. Was Jesus hier sagen möchte, suche eine Beziehung mit mir, die über eine bedürfnisorientierte Beziehung hinausgeht. Such mich doch bitte nicht immer nur, wenn du ein Stück Brot von mir brauchst, ein Stück Heilung von mir brauchst, ein Stück Segen von mir brauchst. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Mein Herz ist in Brand für dich. Und wenn du an meiner Brust bist, dann hast du alles. David hat es gesagt, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Das ist der allmächtige Gott. Er bietet dir nicht nur Freundschaft an, er bietet dir in seinem Sohn an, werde meine Braut, ein Teil meiner Familie. Ich meine, mehr kann man dir nicht anbieten. Aber weil wir uns keine Gedanken darüber machen, was das eigentlich bedeutet, wer wir sind, wir uns gedanklich nie damit wirklich auseinandersetzen, weil wir so vom täglichen Leben aufgefressen werden, sind wir wie so Kinder, die nur kommen, ich bin jetzt wieder hungrig, jetzt brauche ich wieder ein Stück Brot. Wir quengeln, wir heulen, wir machen uns gar keine Gedanken darüber, dass unsere Eltern uns ja selbstverständlich versorgen. Und ich sage dir mal etwas, ich habe selber an mir so viel Heilungen erlebt in meinem Körper, ohne dass mir jemand Hände auferlegt hat, ohne dass ich dafür spezifisch gebetet habe, sondern wo ich einfach gesagt habe, Herr, ich gehöre dir im Leben und im Sterben. Ich bin in deiner Hand. Und wenn ich jetzt sterbe, sterbe ich. Und wenn ich lebe, lebe ich. Und Gott hat gehandelt. Das ist etwas, was er dir tun und geben möchte. Das ist das, was er dir tun und geben möchte, wo er dich hinhaben möchte. Da ist diese ewige Berufung, von der er sagt, mein Kind, kümmere dich doch darum. Kümmere dich doch darum. Lebe nicht in dieser erschreckenden Distanz zu mir. Lass es nicht damit genug sein, in eine Gemeinde zu gehen, mal ab und zu beten, vielleicht die Bibel zu lesen, vielleicht gibst du auch deinen Zehnten. Aber sonst sind wir so sehr mit unserem kleinen, armseligen Leben, unseren Wehwehchen beschäftigt, dass wir weder die Schönheit Jesu als Bräutigam sehen können, noch unsere ewige Berufung erkennen können und begreifen, dass er uns jetzt in dieser kurzen Zeit dafür zubereiten will. Dein Leben hier ist ein Internship, eine Schule für die Ewigkeit. Und du kannst es dir nicht erlauben, die Schule zu schwänzen. Und da ist weitaus mehr im Spiel als dein vergänglicher Körper. Sei nicht ein Bettler, der zu Gott hinkommt, was mit gesenktem Haupt erbettelt, seine Hände gefüllt hat, Gott nicht mal anguckt und einfach weggeht. Das auf ist und dann muss er irgendwann wiederkommen. Wir waren in Rumänien vor vielen, vielen, vielen Jahren, haben dort, als gerade dieser eiserne Vorhang noch nicht mal aufgebrochen war, Lebensmittel rübergebracht. Da kamen wir in eine Gemeinde an. Wir hatten so ein paar Tüten Süßigkeiten aus dem Auto geholt und das ganze Auto war voll mit Zeug, das alles die Leute kriegen sollten. Ich hatte sowas noch nicht erlebt, ich war richtig schockiert hinterher. Auf einmal stürzten Kinder, Jugendliche und alte Leute auf uns, also die haben uns fast wie eine Staubwolke, boom, wir lagen fast am Boden. Was wir dann nicht mehr in den Händen hatten, waren unsere Tüten mit Gummibärchen. Ne? Also das war regelrecht aus den Händen gerissen worden, die haben sich gegenseitig fast geprügelt noch darum. Und ich war irgendwie total, hab ich gedacht, Moment mal, das sind Christen. Ne? Dann haben wir uns echt überlegt, wie machen wir das jetzt, wenn wir das Auto öffnen, bricht der Dritte Weltkrieg aus. Ne? Da haben wir dann erstmal abwarten müssen, bis die Gemeindeleitung alles kommt. Aber ich habe dann hinterher, dieses Bild hat mich nie mehr losgelassen. Ich habe gedacht, genau so muss sich Gott manchmal vorkommen. Er öffnet die Hände zu uns und unsere Augen, wie ein Hund, der auf Leckerli guckt, gucken nur auf die Hände Gottes. Wir schauen nicht mal sein Angesicht an. Wir schauen nicht auf das Lächeln, auf das Werben, auf sein Herz, auf die Tiefen seiner Gefühle, auf seine Freundlichkeit. Wir schauen nur auf das Leckerli. Uli lacht, gell, die Dana, ne? Das ist unser Gemeindehund, die Dana, eine süße Rottweiler-Dame. Ne? Und wir sind manchmal so, wir gucken nur auf das Leckerli, das Gott in seiner Hand hat. Und wir nehmen nichts anderes wahr. Und kannst du dir vorstellen, wie das Herz Jesu bricht dabei, wie sich eigentlich sehnt, dass du seine Herrlichkeit siehst, seine Schönheit betrachtest, erkennst, was er eigentlich an Gewaltigem für dich vorbereitet hat. Freunde, wenn du dich in diesem Bereich der Schönheit verlierst, beginnt dein Herz zu brennen. Ich habe erlebt, dass mehr als Krankheiten weggebrannt sind. Nur dadurch, dass wir seine Schönheit betrachtet haben, uns mit ihm selber beschäftigt haben, Zeit mit ihm verbracht haben, wo wir eben nicht da sitzen, gib mir, gib mir, gib mir. Und wenn dann Not ist, sagen wir mal ehrlich, wenn du einen Ehepartner hast, den du von Herzen liebst, und er kommt zu dir, das ist doch gar keine Frage, natürlich wirst du helfen. So, deswegen wird meine Richtung in diesen Tagen ganz stark sein, ich möchte euch hineinlocken in die Beziehung zum Bräutigam. hineinlocken in die Beziehung des Herzens, in das Herz Gottes, in das abgrundtiefe, herrliche, wunderbare Herz Gottes. Und dort drin wirst du Heilung finden. Für deine Seele, für deinen Körper, für alles. Ich möchte am Schluss etwas sagen, provozieren. Ich provoziere gerne, die Leute aus meiner Gemeinde wissen das. Und ich möchte hier wirklich keinen, der krank ist oder chronisch krank ist, beleidigen oder herabstufen. Ich habe auch einige Zipperlein, könnte meine Frau fragen. Aber ich möchte dir eins sagen hier. Ich möchte lieber krank in die Ewigkeit eingehen, als gesund, aber mit einem leeren Herzen, leeren Händen und einem Wesen, das nie versucht hat, Jesus wirklich intim kennenzulernen. Jesus hat gesagt, was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und er nimmt doch Schaden an seiner Seele. Denk mal darüber nach. Was nützt es dir, wenn du alle Gesundheit der Welt hast, aber deine Seele wird beschädigt? Deine Seele ist so verkümmert und so klein, dass wenn du in deine Zeit gekommen ist, sei es, dass der Herr dich entrückt oder sei es, dass du stirbst und du stehst dann vor dem Herrn und der Herr steht dann vielleicht vor dir und du sagst, oh, ich bin im Himmel. Und Jesus sagt, okay, zuerst die gute Nachricht, ich liebe dich. Du bist gerettet. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht, du hast mich nie geliebt. Was? Ich, Jesus, mich kannst du damit nicht meinen. Ne? Ja doch. Und dann fängt Jesus an, dir aufzuzählen, wie sehr du dich distanziert hast, wo du dich überall zurückgehalten hast, wo du immer nur im vierten Gang gefahren bist, wo du immer nur geschaut hast, dass du ja schön temperiert dein Christsein lebst, wo du gedacht hast, naja, wie diese Fanatiker, so übertreiben muss man es ja auch wieder nicht. Und du hast überall geguckt, wo du durchkommst. Du hast dein Leben so klug gemanagt, du hast immer nur so viel gegeben, dass du noch vor deinem Gewissen und vor anderen Menschen einigermaßen als überzeugter Christ dastehen konntest. Freunde, dieser Film wird vor dir ablaufen. Die Bibel ist da ganz klar drüber. Da gibt es, Bema heißt es, ist das Preisgericht. Und ich habe mir entschlossen, ich möchte da nicht so stehen. Ich möchte zu denen gehören, wie es in der Offenbarung heißt, von den 144.000 und sie folgen dem Lamm überall, wo es hingeht. Ich möchte zu den Jungfrauen gehören, die zum Hochzeitsmahl hineingelassen werden und nicht zu denen, die plötzlich vor verschlossenen Türen stehen. Sie sind Jungfrauen, sind gerettet, leben der Ewigkeit, aber sie leben dieser Distanz auch in der Ewigkeit. Und ich wünsche mir in euch in diesen Tagen ein Brennen anzuzünden. Wie Jesus gesagt, ich wünschte, da wäre ein Feuer und ich wünschte mir, es würde schon brennen. Und dieses Feuer wird dich hintreiben zu ihm. Und dieses Feuer wird dich heilen, wo du manchmal gar nicht mehr an Heilung denkst. Das ist das Großartige. Natürlich werden wir, und wir sind berufen, Kranken die Hände aufzulegen. Wir selber sollen da hinkommen als Christen, dass wir diese Leidenschaft, diese Glauben, dieses Gottesvertrauen haben, dass wir in der Stadt den Ungläubigen die Hände auflegen. Dafür ist diese Gabe nämlich primär eigentlich gegeben worden, dass wir den Ungläubigen Hände auflegen. Aber das hat was mit Beziehung zu tun. Aber ich sagte, wir Christen werden vielmehr durch Beziehung mit ihm geheilt. Ich erlebe das immer und immer wieder. Und da, wo wir einander dienen, nach Jakobus 5 einander salben, wirst du sehen, wo Beziehungen stimmen, passieren sehr viele Sachen. Und da muss es kein mega super gesalbter obermega Heiler tun. Da kann es jeder von euch tun. Matthäus 6, 27, 31, damit wollen wir schließen. Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Oh, wie oft hat mich dieser Vers schon beschäftigt, wenn es gezwickt hat und da und hier und ich wollte mir Sorgen machen. Jesus sagt, hey, mit Sorgen wirst du dein Leben nicht verlängern. Darum sollt ihr nicht sorgen, und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Freunde, auch das ist ja sehr aktuell. In einem Zeitalter von Hartz IV, von tausendfachem Stellenabbau und muss man die Nachrichten gucken, ne? Da könnte man schon die Krise kriegen. Aber die Frage ist, welche Nachrichten gucken wir mehr an? Schauen wir mehr ins Heute-Journal oder schauen wir mehr in unsere Bibel rein? Das sind ganz praktische Dinge. Jesus sagt, ihr sollt euch nicht sorgen. Wenn du keine Beziehung zu ihm hast, und ich rede hier zu Christen, nicht zu den Nicht-Christen, dann wirst du dich sorgen, weil du nicht weißt, wer er ist und du nicht weißt, wer du bist. Aber Jesus sagt, sorg dich nicht. Sorg dich nicht über Trinken, über Essen, über Kleider. Sorg dich nicht um dein Leben. Nach all dem trachten die Nationen, die Menschen, die Gott nicht kennen. Für sie ist es normal, sie haben niemanden, der für sich sorgt. Denn euer himmlischer Vater, und Jesus redet hier nicht von irgendeinem Gott, er redet vom Vater. Du hast eine Beziehung. So interessant, Jesus kehrt das immer wieder raus, es geht um Beziehung. Dein Vater weiß, dass du das alles brauchst. Gott weiß, dass du einen Job brauchst. Gott weiß, dass du einen Mann oder eine Frau brauchst. Gott weiß, dass du ein neues Hemd brauchst, dass du ein neues Auto brauchst. Er weiß um diese Dinge. Und die großartige Nachricht ist, er möchte sie dir auch geben. Aber manchmal verzögert sich das, weil diese Dinge Primärdinge geworden sind in unserem Leben. Es sind die hauptsächlichen Dinge in unserem Leben. Und Gott zögert die Erhöhung heraus, weil er sagt, ich will dich nicht in diese Falle laufen lassen. Dann hast du dein Ding und du bist zufrieden. Jesus möchte deinen Fokus gerade rücken. Und deswegen sagt er auch und beschließt diese Rede, er sagt, darum trachte zuerst. Trachte zuerst nach deinem Auto. Trachte zuerst, das habe ich absichtlich gemacht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird dir all das andere zufallen. Was ist das Reich Gottes? Das ist die Herrschaft, die Basileia Gottes. Jesus hat seine Herrschaft schon jetzt aufgerichtet. Du kannst jetzt schon in seiner Herrschaft leben. Das bedeutet, nach seiner Herrschaft leben. Das bedeutet, öffne dein Herz für ihn. Kümmere dich um seine Belange und Bedürfnisse zuerst, dass du ihn anbetest, dass du Zeit mit ihm verbringst, dass du versuchst, ihn kennenzulernen. Und du wirst merken, in dem Maße wird er anfangen, sich um deine Bedürfnisse zu kümmern. Und ich müsste es dir ehrlich sagen, es ist nicht etwas, was du heute Abend hörst, Amen brüllst und das war's dann. Es ist ein Prozess, der über Monate und über Jahre geht. Aber es ist ein Prozess, der sich absolut lohnt. Je tiefer du darin verwurzelt wirst, umso größer wird dein Frieden, umso reicher wird dein Herz, umso reicher wirst du in deinem Leben werden. Und Jesus redet hier von Prioritäten und Reihenfolgen. Jesus redet hier nicht von irgendwelchen Gesetzen, die wir einhalten, zur Belohnung erhalten wir etwas. Es geht Jesus um ihn selber und seine Liebe zu uns. Wer liebt, wer Jesus wirklich liebt, der will gerecht leben. Wer ihn wirklich liebt, der trachtet von alleine nach seinem Reich. Und einem Herz, das so brennt, kann und will und möchte der König nichts abschlagen. Und ich möchte uns in diesen Tagen, was mein Part zumindest anbelangt, tiefer und tiefer und tiefer in diese gesunde Reihenfolge reinführen. Und Gott wird sich dazu stellen, da bin ich mehr als sicher. Amen. Lasst uns beten. Kann die Band nochmal auf die Bühne kommen?
Kannst du mein Heart is Yearning? Machst einfach ein bisschen Intros am Anfang. Keyboardmäßig kann ich beten und dann geht in das Lied rein.
Könnt ihr die Folie von My Heart is Yearning schon mal ready machen? Schließ einfach deine Augen. Entspann dich. Lehn dich zurück. Wir haben noch viel Platz im Moment. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du diese Worte in unser Herz hinein versenkst. Lass sie auf den guten Herzensboden fallen. Nicht auf die Steine. nicht an den Wegesrand, nicht unter die Dornen und Disteln, sondern auf den guten Herzensboden, der 30, 60 und 100-fach Frucht trägt. Wir danken dir, Jesus, dass da eine Einladung ist, die so viel größer ist als die Gaben, die du zu geben hast. Es ist dein Herz, das du uns schenken möchtest. Dein Herz als Bräutigam. Dein Herz als Vater. Du hast uns hineingerufen in deine Familie, in die höchste Aristokratie des Universums. O Vater, wir staunen. Keinem Engel hast du erlaubt, dich Vater zu nennen. Die Bibel sagt, dass es die Engel gelüstet hat, zu schauen, was dein Geheimnis ist, das von Ewigkeit her verborgen war, dass wir die Braut deines Sohnes sind, deine Kinder, dein Haushalt werden sollen. O Vater, heute Abend hilf uns, unsere Häupter aus dem Staub zu erheben, unsere gesenkten Köpfe zu erheben, aufzuhören, Bettler zu sein, aufzuhören, nach den geringeren Dingen zu streben. Entzünde heute Abend eine Noblesse in uns. Was gibt es Nobleres, als nach deinem Reich zu streben? Entzünde dieses Brennen unserem Herzen, Jesus, dass wir über den Horizont unserer Wünsche hinaus die Vision deines Reiches sehen, die Vision deiner Liebe entdecken und diese Liebe erwidern. Mach unsere harten Herzen weich. O Herr, komm jetzt. Berühre unser Herzen. Lass los, wo du krank bist, lass deine Krankheit los heute Abend. Wo du in schwierigen Umständen bist, lass sie los heute Abend. Bitte Jesus, dir eine Vision über diese Umstände zu geben. Da ist eine Ewigkeit, die auf dich wartet. Da ist ein Leben, das du dir in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Da ist Ehre, da ist Liebe und da ist Ruhm, den du hier niemals erlangen kannst. Und er wird dir nicht durch Werke gegeben, sondern in dem Maße, wie du liebst und vertraust und dich hingibst. Oh, wir wollen deine Braut sein, Jesus, nichts weniger. Wir wollen dabei sein, wenn die Tür zum Hochzeitsmahl aufgeht. Gib uns ein brennendes Herz, Jesus. Brennende Lampen, die hell leuchten für dich. Und wir danken dir, dass dir deine Braut kostbar ist, Herr. So kostbar. Sie ist dein Augapfel. Und du wirst dich aller unserer Nöte annehmen, aller Nöte annehmen. Also möchte ich dich ermutigen heute Abend. Wir wollen in diesem Moment nichts von Jesus erbitten, aber gib ihm das Opfer deiner Anbetung. Bet ihn in deinen Worten an. Liebe ihn in deinen Worten in diesem Moment. Wende ihm dein Herz völlig zu. Unser Herz schreit nach dir. Unsere Seele schreit nach dir, o Herr. Nach dir, dem lebendigen Wasser. Dass hier doch irgendetwas anderes als der Feind Gottes im Gange ist. Man kann ja ganz schnell mutmaßen, okay, das ist ein Angriff auf unsere Konferenz. Andere mögen vielleicht denken, ja sag mal, wenn der Mann einen Heilungsdienst hat und er wird selber krank, wie will der anderen helfen? Kennt ihr das Wort, ne? Arzt, heile dich selber. Aber ich denke, dass all diese Gedanken viel, viel zu kurz greifen. Und diese Gedanken schließen die Größe Gottes von vornherein aus. Gott ist niemals unter den Umständen. Amen. Also das ist meine Meinung, er ist immer über den Umständen. Gott wird auch niemals überrascht von den Attacken des Widersachers. Niemals. Es ist vielmehr so, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, der Feind Gottes kann nur das tun, was Gott letzten Endes ihn tun lässt. Und das ist ja wichtig, wenn wir das in unserem eigenen Leben auch verstehen, dann haben wir die halbe Miete schon drinnen. Paulus sagt im Römer 8, 28, jetzt weiß ich natürlich eins nicht, ich habe eigentlich sonst immer so ein Ding, wo ich drücke. Kann ich das haben? Oder muss ich immer sagen, drücken, drücken? Wer bringt mir das Laserschwert? Also, okay. Ihr macht es dann, muss ich immer sagen. Okay, sie nicken. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Lass das mal auf dich wirken für einen Moment. Kannst du da mitgehen? Weißt du, dass du Gott liebst? Punkt 1. Wenn du da Ja sagen kannst, weißt du auch und empfindest du auch, dass dir alle Dinge zum Besten dienen. Nicht einige, alle. Auch die völlig abgedrehten zunächst mal. Und wenn wir das leben, dann werden wir merken, dass dieser Vers auch sehr, sehr viel mit dem Thema Heilung und Krankheit zu tun hat. Es ist vielleicht krass, aber auch Krankheit kann in uns etwas bewirken, was am Ende zu unserem Besten dient. Auch wenn es manche Glaubensrichtungen ablehnen. Und unser Problem ist, dass wir oft diese leisen Zwischentöne nicht lesen und nicht hören können. Wir sehen oft immer nur schwarz oder weiß. Wir sind krank, wir leiden oder haben Mangel. Und unsere ganze Energie fließt oft da hinein, dass wir diesen Umstand des Krankseins ganz schnell beseitigen wollen. Und dann laufen wir von Lösung zu Lösung, von einem Gesalbten zum nächsten Gesalbten. Und worauf wir überhaupt nie kommen, ist, still zu werden und zu fragen, hey Gott, willst du mir was sagen? Gibt es etwas in mir, das ich ändern muss? Ist da in meiner Krise ein Ausweg, den ich vielleicht noch nicht erkannt habe? Freunde, Krisen haben immer zwei Türen. Eine Tür, die in den Keller führt, in die Depression und ins Selbstmitleid und eine Tür, die in die Herrlichkeit führt. Krisen sind absolut wichtig in unserem Leben, weil sie uns aus unseren festgefahrenen Strukturen herausreißen können. Ein Mensch ändert sich oft nicht, wenn die Umstände der Änderung ihn weniger kosten als die Änderung. Das kannst du an dir selber sehen. Denk mal an deine übelste Gewohnheit. Die gibst du so lange nicht auf, bis der Umstand in dieser Gewohnheit zu bleiben zu teuer ist. Dann sagst du, okay, dann muss ich mich ändern. Wenn dem Raucher gedroht wird, dass ihm das Bein abgesägt wird, dann erst kommen viele auf die Idee, okay, man könnte vielleicht nicht mehr rauchen. Krisen. Aber Krisen gibt es sehr viele und deswegen solltest du auch, wo vielleicht Krankheit ist, nicht sofort den Feind sehen oder Verdammnis sehen oder Strafe sehen, sondern vielleicht mal den Umstand erkennen, will Gott mir etwas sagen? Gott hat eine gute Absicht für uns alle darin, auch heute Abend, dass der Hauptredner zum Thema Heilung ausgefallen ist. Ich glaube zutiefst daran. Ich hätte Kevin sehr, sehr gerne hier gehabt, aber ich kann es immer wieder sagen, es wäre ein leichtes gewesen für Gott, Kevin am Dienstag zu heilen. Der hätte am Mittwoch noch in den Flieger steigen können, am Donnerstag in den Flieger steigen können, er hätte auch noch heute Abend in den Flieger steigen können, aber Gott hat es nicht gemacht. Und wir haben Glauben dafür. Wir haben gerade in der Woche zuvor zwei sehr dramatische Heilungen erlebt, werden euch noch die Zeugnisse im Laufe der Konferenz geben, die richtig massiv waren. Und wo wir einfach sehen, es ist Gott möglich, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber was bedeutet das nun für uns alle, für uns als Veranstalter und für euch als Teilnehmer? Es bietet die großartige Chance, dass wir uns nicht auf Menschen verlassen heute Abend und in den Tagen, die vor uns liegen, sondern dass wir uns auf Gott verlassen. Der Heiler ist nicht da. Da ist ein Mutiger. Hey, das war gut. Ne? Doch, er ist da. Jesus ist da. Kevin ist nicht da, aber Jesus ist da. Und das, was ich mir wünsche, dass wir das mit den Herzen ergreifen. Es ist so traurig zu sehen, wie viele Christen ihr Heil oft bei Menschen suchen und immer wieder nur Menschen brauchen, um Gott zu berühren. Es ist ja auch so viel einfacher, von jemandem, den man sehen und anfassen kann, etwas zu erhoffen und zu empfangen, als von jemandem, den man nicht sieht. Da hatten wir gerade die Folie, können wir mal einblenden, der römische Zenturio. Ihr kennt die Geschichte alle. Und er kommt zu Jesus und sagt, hey, bitte heile meinen Diener. Und Jesus sagt, okay, ich komme mit dir mit. Und er sagt, stopp, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Es war ja so in der Tradition der Juden, dass man nicht in das Haus eines Unbeschnittenen ging, weil man sich sonst kultisch verunreinigte. Und dieser Zenturier sagt, hey, sprich du nur ein Wort, Jesus, und mein Diener wird gesund. Ich bin ein Mann, der auch Befehle austeilt und die Befehle werden sofort befolgt. Du bist ein Mann von Autorität, also sprich dir nur ein Wort. Und Jesus ist total erstaunt, so sehr, dass er sagt am Schluss, wahrlich, ich sage euch, solch einen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und dieser Heide, dieser Zenturio, hat dieses Vertrauen, das sich Jesus eigentlich in uns, seiner Gemeinde, wünscht. Dieser Mann brauchte kein äußeres Zeichen. Er brauchte nicht, dass Jesus mitkommt, dass er zuguckt, wie Jesus Hände auflegt. Er sagt, sprich dir nur ein Wort. Und wenn wir diesen Glauben hätten, dann müssten wir nicht zu Tausenden in irgendwelche Veranstaltungen strömen, wo der große Mega-Heiler aus XYZ angepriesen wird. Und wenn du nämlich mal unterm Strich nach der puren Mathematik guckst, ist es ein Bruchteil an Menschen, die Heilung erfahren. Und der Rest geht desillusioniert, traurig oder mehr oder weniger vielleicht um eine Sensation reicher nach Hause. Aber was Jesus möchte, ist eigentlich, dass wir alle diesen Glauben haben. Du bist sogar noch viel mehr als dieser Zenturier. Du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht nur Kind, du bist sogar Braut. Darüber werden wir sehr viel hören in diesen Tagen. Und wie viel mal mehr wird er dir geben, wenn du bittest? Und unser Problem ist, dass die meisten Christen nicht wissen, wer sie wirklich sind, wer wir sind. Es ist so bequem, aus der Salbung anderer zu leben, weil man sich die Mühe dann sparen kann, eine intime Beziehung zu Jesus selber aufzubauen. Und ich kann es dir nur sagen, das ist harte Arbeit, aber nur für das Fleisch, nicht für deinen erneuerten Sinn. Und es ist für jeden Christen erreichbar. Aber wir tun es nicht. Und das ist das Drama. Da gibt es das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die Klugen und die weniger Klugen. Das Interessante in diesem Gleichnis, was viele gar nicht sehen, alle waren Jungfrauen. Und das bedeutet, alle waren eigentlich Gläubige. Das waren nicht die Ungläubigen und die gläubigen Jungfrauen. Es ist ein Gleichnis, das sich an uns Christen richtet. Sie alle werden müde. Es gibt also auch keine besonders bevorteilten Christen. Aber als der Bräutigam kommt, gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Die einen haben Reserveöl dabei und die anderen nicht. Und das ist eine ganz simple Mathematik. Die einen haben daran gearbeitet, rechtzeitig, frühzeitig genügend Öl zu haben, um bereit zu sein. Und die anderen haben sich gesagt, ach, das wird schon reichen. Der Bräutigam kommt meistens immer pünktlich und verzieht nicht. Warum soll ich mir extra Öl mitschleppen? Warum soll ich mir den Umstand machen? Ich bin ja sowieso dabei. Und das Gleichnis nimmt eine dramatische Wende. Als der Bräutigam anrückt, kommen sie schnell zu den anderen und sagen, bitte gib mir etwas von deinem Öl ab. Und die klugen Jungfrauen sagen, das können wir nicht, weil dann reicht es uns nicht. Und das ist ein Bild dafür, wenn du aus der Salbung anderer Menschen leben möchtest. Leg mir mal die Hände auf. Bet du mal für mich. Könntest du mal dies und das für mich tun? Ich rede hier nicht gegen das Füreinanderbeten, aber es gibt eine Grenze, die zu oft für meinen Geschmack überschritten wird, wo wir versuchen, aus der Salbung anderer Menschen zu leben. wo wir kein Öl, und Öl ist Beziehung, Öl steht für Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott, wo wir aus dieser Salbung andere leben wollen. Wir wollen uns nicht die Mühe machen. Wenn es hart auf hart kommt, dann gehe ich zu meinem Pastor, der betet für mich. Oder wir haben ja da eine tolle Fürbitteleiterin, die wird dann schon für mich beten. Für was gebe ich denn mein Opfer? Aber Freunde, da kommen Krisen, da kommen Momente, in denen dir das nichts mehr nützt. Da kannst du dir 100 Hände auflegen lassen. Gott erlaubt nicht, dass etwas zu dir durchkommt. Es gibt einen Moment in deinem Leben, wo Gott sagt, ich will, dass du jetzt bereit bist. Der Hebräerbrief sagt das sehr ernst. Ihr, die ihr längst Meister der Schrift sein sollt, habt wiederum nötig, dass man euch die Anfangsgründe des Wortes Gottes lehre, dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Das ist eine eindeutige Ermahnung an Christen, ihre Position zu beziehen. Es kann nicht sein, dass du 5 Jahre Christ bist und du lebst immer noch geistig auf dem Stand von einem Kleinstkind. Jesus möchte, dass wir wachsen. Und Wachstum ist Öl, ist Salbung, eigene Salbung. Und das ist eigene Beziehung. Das sind Erfahrungen, die ich mit Jesus gesammelt habe, die mein Glaubensleben festmachen, die mich feststehen lassen. Und jede Erfahrung, die du machst, macht dich unabhängiger von anderen Menschen. Und du wirst mehr und mehr zu einem Menschen, der seinen eigenen Brunnen hat. Und es wird für dich mehr und mehr unwichtig, was um dich herum an Chaos passiert, denn du hast deinen Brunnen, dieser Brunnen hat immer Wasser und du hast immer Zugang zu diesem Brunnen. Und du wirst immer genügend Öl haben und dieses Öl wird dir immer den Zugang zum Bräutigam gewähren. Und da denke ich auch, ein Punkt, warum Kevin krank geworden ist, es ist einfach das, was ich empfinde, ist, dass Gott sagt, ich möchte diese Konferenz benutzen, um euch alle das zu lehren. Seid nicht abhängig von Menschen. Seid abhängig von mir. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Weil das zeigt mir, ich meine, die meisten haben wahrscheinlich gewusst, dass Kevin krank ist, dass ihr sagt, egal, Jesus ist hier. Und Jesus hat was für mich. Und ich kann euch garantieren, ihr werdet empfangen in diesen Tagen. Über Verstehen und Begreifen. Gott will, dass er es ist und nicht Menschen, die die Vollmacht haben. In Apostelgeschichte 3:12-13, da heißt es, als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, ihr Männer aus Israel, warum wundert ihr euch? Weshalb staunt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Sohnes gezeigt hat. Petrus macht hier völlig klar, nicht ich bin es, der heilt, sondern es ist Jesus. Und es liegt nicht an meiner Frömmigkeit, an meiner Salbung oder Diensterfahrung, sondern an der Gnade Gottes. So schau nicht auf Menschen. Gott möchte uns heute in diesen Tagen sagen, ich bin da in dem Maß, wie ihr mich da sein lässt. Durch euren Glauben, durch euer Vertrauen. Es kommt nicht auf Kevin an, sondern auf mich kommt es an. Und auf dein persönliches Vertrauen. Jeremia 17,7, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Und obwohl Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht. Sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Freunde, das ist der Ort, an dem Gott uns haben möchte. Dieser Baum, das bist du. Und der Bach ist er. Und die Wurzeln, das ist deine Liebe, deine aktive, tätige Liebe, dein aktives, tätiges Vertrauen. Und es liegt an dir, ob du Wurzeln tief treiben lässt oder ob du wie so eine Fichte, so ein Flachwurzler bist, der beim leisesten Wind schön platt umkippt. Aktiver Glaube, aktives Vertrauen, um das ich mich selber bemühe, wird deine Glaubenswurzeln immer tiefer hinein in die Erde treiben, in Gott treiben. Und du wirst auf Wasser stoßen. Und du weißt, also wer so ein bisschen Botaniker ist, ein Pfahlwurzler ist ein Baum, der sehr tief wurzelt, der ist am Grundwasser dran. Da kann es trocken sein, das macht ihm nichts aus, weil er ist am Grundwasser. Aber Flachwurzler, bei einer etwas längeren Hitze, verdorren sie sofort. Und das ist genauso mit uns, mit unserem Glauben. Wenn unsere Wurzeln nur an anderen Menschen sind, dann sind wir verloren, wenn diese Menschen nicht da sind. Aber wenn unsere Wurzeln in Jesus sind, dann sind wir immer versorgt. Und so auch hier und jetzt. Ein Mensch, der nicht in Menschen oder Umstände verwurzelt ist, kennt keine Dürrezeit. Er fürchtet die Hitze nicht. Und deswegen fürchten wir uns auch nicht als Gemeinde, dass eigentlich unser Hauptsprecher ausgefallen ist, weil unsere Wurzeln nicht in Menschen sind. Seit 2,5 Jahren zieht uns Jesus mit einer Dramatik ohnegleichen immer tiefer hinein in sein Herz. Und wir spüren das. Ich möchte uns jetzt kurz einladen, dass wir miteinander aufstehen und noch einmal persönlich beten. Ich möchte, dass ihr persönlich betet, dass Jesus den ersten Platz in unserem Herz hat in diesen Tagen. Dass wir uns bewusst nochmal frei machen, wo haben wir an Menschen geklebt. Und wir wollen ihm bewusst Raum sagen, Jesus, wirke du an mir, sei du es, der mich berührt, lehre mich von dir und nicht von Menschen zu empfangen. Ich denke, es ist wichtig, auch wenn wir noch nicht so viele sind im Moment, aber dass wir einen Grundstein für eine Haltung legen dafür, auch für uns selber. Wollen wir das tun? Vielleicht wäre es sogar gut, wenn wir ganz kurz so einfach, so wie ihr dasteht, in Zweiergruppen, Dreiergruppen, geht einfach vielleicht ein bisschen zwei, drei, wie es gerade passt, zusammen, wenn du alleine bist, mach's alleine und betet das ganz kurz mal füreinander aus. Sag dich nochmal bewusst los von jeder Enttäuschung und lad ihn ein, dass er derjenige sein soll, der in diesen Tagen an dir wirkt. Gib ihm Raum, sag ihm, Jesus, ja, sei du es, der an mir wirkt, der mich berühren wird. An jedem dieser Tage. Jesus, und wir möchten jetzt am Anfang dieser Konferenz, als der Anbruch dieser Konferenz an Menschen, die diese Konferenz weihen, wir wollen akzeptieren, Jesus, dass die Fakten so sind, wie sie sind. Und wir wollen dich willkommen heißen in unserer Mitte. Wir wollen annehmen, glauben, dass du das Ganze so orchestriert und programmiert hast. Und was wir jetzt nur noch sehen, bist du, Vater. Das ist kein Held, kein Hero, kein Kenner der Materie, aber du bist da. Vater, und du hilfst uns dadurch, einen neuen Fokus auf dich selber zu kriegen. Und dafür sind wir dir dankbar. Wir wollen dir heute Mittag Raum machen. Habe Raum bei uns, Jesus. Wir wollen uns lösen von Menschen, von ihren Salbungen, von ihrer Vollmacht und ihrer Erfahrung. Du bist da, Jesus, und du bist genug. Wir wollen dir Raum geben und wir wollen bitten, sei du es, der an uns wirkt. Wir wollen dir erlauben, jeder Minute dieser Konferenz ein heilendes Wort an uns auszusprechen. Wir wollen nicht erwarten, dass uns Hände berühren müssen, zwangsläufig. Vater, wir wollen erwarten, dass du in jedem Moment dein heilendes Rema-Wort an uns richten kannst. Dass wir in jedem Moment, an jedem Punkt dieses Gebäudes deine Heilung empfangen können, weil du da bist. Und du bist in jedem Winkel dieses Gebäudes, denn du lebst in uns. Lehr uns, tiefe Brunnen zu graben, Jesus. Brunnen, die in dir münden. Brunnen, die bei dir enden. Du lebst in jedem von uns. Und du sehnst dich so sehr nach uns. Herr, ich bete, dass du in diesen Tagen freisetzt, wie unermesslich deine Liebe zu uns ist. Dass kein Zweifel mehr zurückbleibt. Du bist der Gott, der heilen möchte und der Pläne hat, die noch weit, weit, weit hinaus über Heilung gehen. In Apostelgeschichte 4,29 heißt es: Und nun, Herr, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Streck deine Hand aus, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie das gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt wurden. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Vater, und wir beten um diese Salbung für die Diener, die du für diese Konferenz bereitet hast, für Robert, für Pablo, Vater, für mich und für Steven. Lass deine Salbung auf uns kommen, lass deinen Geist auf uns fallen. Wir haben es nicht, aber du hast alles. Wir wollen von dir abhängig sein. Und streck deine Hand aus über diese Tage. Voller Kühnheit beten wir, lass Zeichen, Wunder und Heilung geschehen durch die Kraft des Namens Jesu alleine. Du sollst alle Ehre haben und kein Mensch. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. So, nehmt Platz, jetzt kommt die eigentliche Predigt. Aber die ist nicht lang. Ich möchte noch kurz Zeit nehmen, einen geistlichen Fahrplan für uns zu legen. Wo geht es jetzt hin? In welche Richtung werden wir uns orientieren? Und Gott hat mir einen sehr merkwürdigen Vers gegeben, als ich ihm diese Frage gestellt habe, und den findet ihr im Josua, Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Und das Volk antwortete Josua und sprach: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie wir Mose gehorsam sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein. Nur, dass der Herr, dein Gott, ja mit dir sei, wie er mit Mose war. Was will uns dieser Vers sagen? Mose, der allseits respektierte Leiter, der hyper-mega obergesalbte Mann Gottes, an den ja keiner eigentlich ranreichen kann, ist gestorben. Über Nacht fiel der Mantel der Verantwortung auf Josua. Und damit die große Verantwortung, das Volk in dieses unbekannte neue Land hineinzuführen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich meine, Josua war kein Greenhorn mehr. Er war ein kampferprobter General, aber es ist doch schon etwas, wenn so ein Mantel auf dich fällt. Und genauso ist es mir gegangen, als wir gebetet hatten und ich ganz stark gehört habe, wie der Herr sagt: Uwe, du musst da rein. Und ich reiß mich da gar nicht unbedingt drum. Ich sage mir immer: Okay, meine Gemeinde, die hört mich eh das ganze Jahr. Und an der Konferenz liebe ich es auch, mal selber was zu hören. Und Gott hat mir klar gesagt: Geh da rein, es ist dein Turn, übernimm das jetzt. Und ich habe mich gefragt, ja genau, wie mag Josef sich gefühlt haben in dem Moment in Schuhen, die nicht seine waren. Mit einem Mantel, den er noch nie getragen hatte. Wie gesagt, er war kein Greenhorn, das bin ich auch nicht. Er war ein kampferprobter, mutiger General, beim Bund war ich auch, war zwar kein General. Er hatte Glauben und er hatte Vertrauen, das mehrfach vor dem Volk bewiesen, das habe ich auch. Und trotzdem zittern mir die Knie im Moment. Aber dann kommt ein anderer Vers und der hat mich total begeistert und ermutigt. Josua 3, Vers 7. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel. Damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und an diesem Tag machte der Herr den Josua groß vor ganz Israel. Und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, sein Leben lang.